Was uns ganz wichtig ist, dass wir von Anfang an immer wieder darauf zurückkommen, dass wir lernen müssen, auf die Arbeit der anderen aufzubauen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., einem Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Wie jeden Monat habe ich mir einen spannenden Interviewpartner für mein heutiges Thema gesucht. Ich freue mich sehr, mit Martin Marx, dem Gründer von Die Lernfuturisten, zu sprechen. Mit Learning Out Loud hat er eine kollaborative und selbstorganisierte Lernmethode geschaffen. Ich möchte mich mit ihm über Learner Upskilling und User-Generated Content unterhalten und von ihm erfahren, wie Unternehmen die Strukturen schaffen können, damit ihre Mitarbeitenden selbstorganisiert und voneinander lernen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Martin, sehr schön, dass du heute im Podcast mit mir bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Wir hatten ja schon ein Vorgespräch und da hast du gesagt, du magst lustige und lockere Podcasts. Deswegen habe ich mir deine persönliche Vorstellung jetzt mal etwas anders ausgedacht, dass wir die etwas anders gestalten, bevor wir dann zu deinem Unternehmen, die Lernfuturisten und zu Learning Out Loud kommen. Und zwar, meine erste Frage an dich, in welchem Job denkst du selbst von dir wärst du sicherlich schrecklich?
Oh, da erwischst du mich natürlich jetzt auf den falschen Fuß, aber finde ich gut. Wo wäre ich denn schrecklich? Da muss ich kurz nachdenken. Das ist eine ganz tolle Frage. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ich bin nicht, glaube ich, der beste Koch, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Aber ob das schrecklich ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Flair doch irgendwas.
Jetzt wahrscheinlich jemand anderen fragen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, vielleicht sowas, wenn ich was extrem Wissenschaftliches ausarbeiten müsste, wo ich wirklich Monate brauche, da wäre ich unzufrieden und das wäre, glaube ich, das wäre für mich schrecklich. Und dann wäre ich auch nicht gut für meine Umwelt.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das muss einem auch liegen. Die nächste Frage. Welche Songs kannst du denn komplett auswendig?
Ich glaube, Last Christmas von Wham.
Und das Comeback, welcher Modeerscheinung oder welchen Trends erhoffst du dir?
Der weiteren Hosen für Männer. Ich kann mich erinnern, als ich so um die 20 war, hatten wir so Diesel-Jeans, war damals ganz in und die waren richtig schön weit am Bein und auch oben. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, gerade jetzt in oder nach dieser Zeit, die wir gerade erleben.
Ja, das stimmt. Und noch eine letzte Frage, da im Moment sicherlich auch viele das Fernweh plagt. Was war der interessanteste oder spannendste Ort, den du je besucht hast?
Das waren tatsächlich einige, aber du fragst mich ja nach dem Ort, der entscheidend ist. Und das wäre tatsächlich, als ich mal auf Maui war, Hawaii, da gab es schon einen Moment, wo ich den Erzählungen nach, wird ja immer davon berichtet, dass es schon auch so was Spirituelles und positiv-mystisches haben kann. Und da hatte ich ein Erlebnis in so einem kleinen Waldstück, wo ich wirklich dachte, wow, das ist ziemlich cool hier. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Form nochmal in dieser Art erleben würde.
Warst du dann nochmal dort oder nicht mehr?
Nee, dann nicht mehr. Vielleicht mache ich es eines Tages wieder, aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass es genau dann eben nicht mehr sein wird. Ja. Und dann lasse ich es lieber. Dann muss es irgendwo eine andere Reise sein.
Okay, verstehe ich. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Lernfuturisten. Du hast das Unternehmen 2018 gegründet. Mit welchem Ziel denn?
Wir haben damals, oder ich habe eine große Sehnsucht gespürt, mitzuwirken und zu partizipieren an der Zukunft, die wir jetzt alle vor uns haben. Und das Lernen hat eigentlich mein Leben lang, zumindest nach der Schule fing das irgendwann an, hat es eine große Rolle gespielt, weil ich mich immer interessiert habe für Methoden, wie man sich selbst weiterbilden kann, aber auch wie ich andere in Teams, wie ich die in gute Form bringe, wie ich dazu beitragen kann, dass Dinge besser, schneller funktionieren. Dann kam dieses ganze New Work-Thema auf. Es kamen selbstorganisierte Einheiten, mussten strukturiert werden. Die Holokratie bei einigen wurde die lauter. Und das hat mich total inspiriert. Und ich wollte etwas dazu beitragen, dass wir dieses Lernen in Deutschland, gerade in Organisationen, Also jetzt das Stichwort schon so ein bisschen lernende Organisation. Da wollte ich und alle, die mitgemacht haben, wollten einen großen Beitrag zu leisten. Und das hat uns damals motiviert. Aber wir wollten das irgendwie auch nicht getrennt haben, also nur das Lernen, sondern wir wollten auch das Thema der Nachhaltigkeit oder das Thema der Diversität. Wir wollten irgendwie Dinge zusammenbringen. Wir wollten eigentlich innovieren. Wir wollten einen ganz neuen Ansatz schaffen, wie man das Lernen, sage ich mal, im 21. Jahrhundert besser verstehen kann, aber auch mit den richtigen Tools oder wie wir sagen, mit dem richtigen Toolset, mit dem richtigen Skillset und mit dem richtigen Mindset, wie dieser Dreiklang optimal zusammenkommt. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt und haben dann angefangen, die ersten Produkte oder Services zu kreieren.
Ja, eins von den Produkten oder Services ist ja auch Learning Out Loud. Da rein wollen wir ja heute tiefer einsteigen. Aber ich würde vorher noch sicherlich kennen einige Hörer Working Out Loud, aber vielleicht kennt es jetzt nicht jeder, deswegen würde ich ganz kurz an der Stelle nochmal zusammenfassen, was Working Out Loud ist. Und zwar ist Working Out Loud eine Methode, um relevante Arbeitsbeziehungen aufzubauen und eigene Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, ich möchte meine Reichweite auf LinkedIn steigern. Praktisch umgesetzt wird die Methode dann in sogenannten Working Out Loud Zirkeln. Das heißt, man trifft sich in kleinen Gruppen, 12 Wochen lang jede Woche, und jeder Teilnehmer bearbeitet sein eigenes Ziel mit Hilfe der anderen Gruppenmitglieder. Wie läuft denn nun Learning Out Loud ab und was ist der Unterschied zu Working Out Loud?
Ja, für die Frage muss ja fast dankbar sein. Die Frage bekomme ich zwar immer seltener, aber die liegt natürlich auf der Hand. Und ich antworte dann meist, dass wir Working Out Loud gut finden, dass wir auch selbst schon Zirkel vor Jahren durchlaufen haben und es auch jeder oder jedem empfehlen. Und wenn ich dann gefragt werde, warum eigentlich, dann antworte ich meist mit, weil es eine tolle Voraussetzung für Learning Out Loud darstellt. Also Working Out Loud abgekürzt, ist ja so eine Art Mindset, wie Zusammenarbeit laufen kann, sage ich mal, oder auch laufen sollte. Und allerdings, davon gehen wir aus, braucht das inzwischen aber auch nicht mehr jeder oder jeder. Es gibt viele, die schon mit diesen Dingen umgehen können. Und dieses digital vernetzte Agieren zu lernen, das meine ich jetzt. Das haben schon einige drauf. Und die das meist dann sich bereit erklären, die machen das sowieso irgendwie. Die haben eh tolle oder großen Spaß daran. Und es ist super. Aber deshalb, vielleicht bevor wir die Unterschiede darüber sprechen, dann vielleicht mehr die Gemeinsamkeit oder vielmehr den Zusammenhang, den wir sehen. Also das Out Loud ist uns da eben gleich, also genauso wichtig eigentlich. Also dass da irgendwas soll lauter werden und irgendwas soll auch mehr Sichtbarkeit bekommen. Aber unsere Sichtbarkeit ist weniger auf die einzelne Person gerichtet, sondern auf die Organisation und den konkreten Mehrwert für die Organisation. Also während das Ziel jetzt von Woll ist ja, den Menschen mehr Selbstvertrauen zu geben, wie du es gesagt hast, dann eben auch ein größeres Netzwerk irgendwie zu erreichen und schlichtweg besser zu kommunizieren. So. Und unser primäres Ziel ist aber User-Generated Content. Weil der fehlt an allen Ecken und Enden in Unternehmen. Und wir merken das, weil man ja einfach nur die Frage stellen muss, sagt mal Leute, wo geht ihr eigentlich hin, wenn ihr euch informieren wollt? Und die Antwort darauf ist fast immer nur außerhalb des Unternehmens. Also ich gehe vielleicht auf LinkedIn, auf soziale Netzwerke, ich gucke auf YouTube, ich gucke auf Videoplattformen nach, ich gucke auf Wikis nach. Aber wenn ich wirklich was brauche, finde ich das intern gar nicht. Da ist irgendwie nichts. Und wenn da was ist, dann liegt das vielleicht auf dem Share oder im modernsten Fall dann auf dem Intranet oder sogar in einem Social Intranet. Und da liegt es dann da. Und die Frage, die wir dann stellen, also wenn es dann da liegt, brauchen andere dann vielleicht auch genau das, was dann da liegt, oder ist das auch nur wieder für meine eigene Sichtbarkeit gemacht? Das heißt, freuen sich andere, weil sie das gebrauchen können, was ich gemacht habe? Und habe ich das vielleicht schon gemacht, was jetzt meine Kolleginnen brauchen? Und deshalb ist unser Ziel definitiv, das eben als primäres Ziel, diesen User-Generated Content zu erreichen. Und wenn wir dann sozusagen mal in so ein Learning Out Loud Set reingehen, wie wir das nennen, dann erreichen wir automatisch die Ziele von Working Out Loud auch, aber auch noch viele, viele mehr. Und du sagtest ja, statt 3 Monate wöchentlich, 1 Stunde, setzen wir den Fokus auf 7 Sessions. Und die wiederum können eigentlich in ihrem Tonus und auch in der Dauer variieren und sollten das auch, weil jedes Unternehmen ist ja anders. Und jede Organisation verortet sich auch erstmal für sich irgendwo. Und das muss natürlich berücksichtigt werden. So. Und der ursprüngliche Name, den hatten wir für dieses Lehr-Lehr-Konzept, war eigentlich Level 4. Wir dachten damals so ans Arbeiten 4.0, Lernen 4.0, Industrie 4.0. Aber als wir dann mal einen Artikel damals, weiß ich noch, in dem Manager-Seminare-Magazin geschrieben haben, das war die Dezemberausgabe 2018, das weiß ich noch, und uns mit dem Redakteur abstimmten, dann habe ich so zusammenfassend irgendwie gesagt, uns geht sowas wie so Learning and Teaching out loud for organizational purpose. So. Mhm. Und dann sagte er so, das ist doch cool, dann nennt das doch Ganze so. Und dann waren wir irgendwie, so kam irgendwie der Name zustande, dass wir das dann übernommen haben. Aber der Name macht ja unser Angebot nicht aus, sondern für uns ist die smarte Zusammenführung der vielen Stakeholder auch in den Organisationen, auf die das Konzept letztendlich beruht.
Jetzt hast du auch gesagt, ihr habt 7 Sessions praktisch statt diesen 12 Wochen. Und aber in diesen Sessions kommen dann auch Lerner aus verschiedenen Abteilungen zusammen mit ganz individuellen Lernzielen. Und die bearbeiten das dann in der Gruppe zusammen.
Ja, also das ist unterschiedlich. Die verschiedenen Lernziele, also eigentlich ist es frei wählbar, aber man könnte sich auch ein gemeinsames Ziel setzen und auf eine spezielle Sache hinarbeiten. Also wenn es ein größeres Projekt gibt und da gibt es einfach noch zu viele Fragezeichen, dann kann natürlich jeder dazu beitragen, weil in dem Moment, wo etwas Neues geschieht, und nehmen wir jetzt die pandemische Zeit, in der wir jetzt ja gerade leben und wie da gelernt werden musste, kann man das natürlich auch wunderbar, wenn man sich ein konkretes Ziel vorgibt oder wenn ganze Abteilungen, ganze Firmen können sich theoretisch und praktisch ein Ziel vorgeben und das dann in Teilziele wieder runterbrechen und so dann natürlich in die einzelnen Sets reingehen. Wichtig ist nur, dass wir tatsächlich auf die Ziele der Organisation einzahlen. Also dass wir fragen, was sind eigentlich die Lernziele oder was ist das Ziel, was die Organisation erreichen möchte? Und dass wir dann runterbrechen und schauen, dass diese Ziele, die letzten Endes ja so eine Art Micro-Learning widerspiegeln sollen. Weil wenn ich es dann gelernt habe, soll ich es auch lehren und dann mache ich es laut und dann habe ich es irgendwie, in welcher Form auch immer, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, dass das aber adaptiert wird zu den Unternehmenszielen und dass sozusagen alles, was getan wird, der Mission gilt, die das Unternehmen sich
gesetzt. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem IT-Unternehmen arbeite und es gibt dort Learning Out Loud-Zirkel, dann gehe ich da jetzt nicht hin und sage, okay, ich möchte ein besserer Koch werden und das ist jetzt meine Mission in den 7 Sessions.
Genau, und das ist einer der großen Unterschiede auch, absolut, weil ich meine für mich, ich fasse ja nicht umsonst Koch gesagt, da würde ich mir wahrscheinlich dann ein Working Out Loud-Ziel setzen und würde da irgendwie schauen, dass ich da in Kontakt komme mit Menschen, die mich da unterstützen, aber das hätte mit dem Unternehmen schlichtweg nichts zu tun und würde einfach nicht auf die Ziele einzahlen. Weil jeder Mitarbeitende im Unternehmen hat ja letzten Endes individuelle Ziele und diese Ziele sollen ja dann irgendwann auch die Ziele des Unternehmens, der Abteilung, der Division, wie auch immer, widerspiegeln. Und deshalb macht es aus unserer Perspektive keinen Sinn und das ist aber auch nicht der Ansatz, wenn wir zusammenkommen und das planen mit Organisationen, dass die das erreichen wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen irgendwie eine Effizienz reinkriegen und wie können wir das erreichen?
Okay, also praktisch die Lernziele sind dann schon so ein bisschen definiert, orientiert, dass sie auch wirklich einen Mehrwert für die Organisation bieten und melden die Mitarbeiter sich aber freiwillig für die Zirkel an oder werden dann auch bestimmte Abteilungen definiert, für die dann eine Learning Out Loud Session oder ein Learning Out Loud Zirkel organisiert wird?
Da muss ich tatsächlich mit sowohl als auch antworten. Also für uns ist Freiwilligkeit etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich in Lernräume eintrete und spüre da eine Unfreiwilligkeit, wird es natürlich schwieriger, vor allen Dingen für diejenigen, die wieder freiwillig dann dabei sind. Aber das haben wir in dieser Form tatsächlich auch nicht erlebt, dass da eine große Unfreiwilligkeit dabei war. Ganz im Gegenteil, weil wir natürlich eine Idee, dass wir konzeptionell ja an etwas rangehen, wo Ziele schneller und besser erreicht werden können, die aber auch nicht zu groß gesteckt sind. Aber diese Zielformulierung ist eins, glaube ich, der wichtigsten Punkte, die wir generell bei diesem ganzen Konzept sehen. Letzten Endes kann jeder Mitarbeitende sein Ziel individuell formulieren, aber es wird natürlich geguckt, ob dieses Ziel tatsächlich auch smart genug ist. Also wir gehen ganz oft mit dem Smart-Ansatz gehen wir an. Also wir fragen halt bewusst, ist das Ziel eindeutig definiert, ist spezifisch genug, kann man es messen und so weiter. Es gibt ja auch andere Methoden, die man nutzen kann. Und dann das zieht sich eigentlich die ersten 2-3 Sessions durch, dass das immer wieder hinterfragt wird und sich ändern kann. Also nehmen wir ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin möchte ein Handbuch für die Abteilung schreiben, wie man die ersten 2-3 Monate am besten onboarden kann. So, dann ist dieses Ziel, gucken wir, ist das tatsächlich erreichbar? Ist vielleicht nicht zu groß? Hast du nicht vielleicht zu viel vorgenommen? Oder ist es tatsächlich das, was ihr gerade braucht? Und dann wird das kritisch hinterfragt. Und dadurch, dass Kolleginnen und Kollegen mit dabei sind, wird das natürlich mal richtig hinterfragt. Und wir gucken dann auch, wenn dieses Ziel erreicht werden soll, und meistens da eine große Freude dran, und das soll es ja auch sein, es soll ja begeistern. Und wir finden ja, das Lernen der Zukunft, so wie wir es auch immer betiteln, wir sollen Spaß erleben, wir sollen eine Wirksamkeit spüren, aber wichtig ist, dass wir in Resonanz mit den anderen, auch mit den Dingen treten. Und das passiert. Und dann merken wir, dass oft diese reine Zielformulierung schon eins so wichtig ist. Wir bekommen da sehr, sehr gutes Feedback immer gleich schon am Anfang nach dieser ersten Session, weil wir sehr, sehr konkret mal hinterfragen, wie habt ihr denn bisher eigentlich Ziele formuliert, indem wir eben diesen neuen Ansatz bieten. Ja. Und da kommen wunderbare Ideen auf. Da wird wahnsinnig gut reflektiert. Und wir merken, dass es entweder an der Methode fehlte bisher, dass auch Angst vor dem Versagen, das Ziel nicht zu erreichen, da war. Oder eine Angst vor Zurückweisung oder vielleicht sogar auch ein Irrglaube, das erlebt man auch immer wieder, dass Ziele gar nicht so wichtig seien. Und wir haben da viele, viele Punkte, die damit einzahlen. Aber letzten Endes soll es etwas Erreichbares sein, was einen konkreten Mehrwert für das Unternehmen hat, was aber auch Spaß macht und was schlichtweg eine Sinnhaftigkeit beinhaltet.
Okay, also am Anfang steht immer die konkrete Zielformulierung. Jetzt das Beispiel, das du genannt hast, ein Onboarding-Handbuch schreiben. Wäre das dann zum Beispiel ein smart formuliertes Ziel für euch?
Das ist ein smart formuliertes Ziel. Wir müssen da natürlich dann noch auch einmal mehr reinschauen oder hinterfragen, ist das in irgendeiner Form, also realistisch muss es sein, attraktiv ist es meistens, nämlich für alle die, die neu reinkommen, aber es kann es mit einem fixen Datum hinterlegt werden und dann merken wir oft, dass dieses Ziel eigentlich etwas ist, was wieder ein nächstes Ziel beinhaltet, nämlich, dass wir gemeinsam daran arbeiten, ein Handbuch zu schreiben als solches, wie umfangreich muss das denn sein? Und genau an dieser Stelle kann man sagen, dieses Ziel des fertigen Handbuchs wirst du nicht erreichen, aber du stößt auf jeden Fall mal etwas an und da liegt schon etwas, wo wieder andere mitarbeiten können. Was uns ganz wichtig ist, dass wir von Anfang an immer wieder darauf zurückkommen, dass wir lernen müssen, auf die Arbeit der anderen aufzubauen. Dass nichts neu gemacht werden muss. Das meinen wir auch mit der Nachhaltigkeit. Nicht nur von unserer Natur her, was den Klimaschutz und so weiter angeht, sondern wirklich alles das, was wir produzieren, das können wir doch wiederverwenden. Das klappt doch irgendwo, hat das doch schon mal Sinn gemacht und kann doch weiter benutzt werden. Und dass man das lernt. Und deshalb sind viele Ziele, welche die natürlich weitere Ziele dann voraussetzen. Aber das liegt ja auch irgendwo auf der Hand. Aber das muss nicht immer so sein. Es gibt ja auch Sachen, die sind dann abgeschlossen und dann ist es genauso wertvoll.
Neben Nachhaltigkeit hast du noch Diversität erwähnt und Diversität dann im Sinne, dass dieses Ziel dann in einer diversen Gruppe erarbeitet wird.
Richtig, mit diversen Methoden, mit diversen Perspektiven und dass Vielfalt einfach eine besondere Wertigkeit immer und immer und immer wieder erfahren darf. Aber je vielfältiger natürlich die Gruppe ist, wir gehen ja meistens immer, haben wir 6 Leute, so 5 bis 6 Leute plus der Facilitatorin oder dem Facilitator. Und das ist eine gute Gruppengröße. Und wenn die unterschiedlich sind, ist das toll. Das kann aber auch die gleiche Abteilung sein. Weil wenn es dann um wenn wir in das Lernen reinkommen, wenn wir darüber sprechen, über die Zielformulierung, wie wir es ja gerade gemacht haben, dann kommen schon so viele verschiedene Perspektiven zusammen. Also wir haben das selten erlebt, dass wirklich selbst die gleiche Abteilung ähnlich in irgendeiner Form gesprochen hat.
Und okay, das heißt jetzt zum Beispiel mein smartes Ziel ist, ich möchte anstoßen, ein Onboarding-Handbuch zu schreiben, das dann von anderen weiter gepflegt und genutzt werden kann. Dann komme ich jetzt in eine Gruppe mit 5 anderen Teilnehmern und habe 7 Sessions. Und wie erreiche ich dann mein Ziel über die Sessions hinweg?
Was wir gemacht haben, wir sind clever vorgegangen. Das ist ja klar, sagt ja jeder, aber wir sind hingegangen und haben uns überlegt, was ist eine gute Voraussetzung einfach. Und was uns total wichtig war, ist, dass wir eben nicht nur in ein Lernsetting hineingehen, sondern dass wir auch versuchen, und das ist ein großer Mehrwert, den wir zumindest zurückgespiegelt bekommen, immer und immer wieder, dass wir natürlich versuchen, auch die ganzen Stakeholder, die beteiligt sind, mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, wer hat ein Interesse, wenn eine Gruppe von Menschen im Unternehmen etwas lernt? Das ist auf jeden Fall die Geschäftsführung, die natürlich sagt, wir haben halt unsere Mission, die Mission muss erfüllt werden. Und dafür geben wir einen Standard vor, wie wir arbeiten, den Standard, den unsere Mitarbeitenden erfüllen sollen, der wird von den Führungskräften vorgegeben. Ich gehe jetzt mal vom Idealfall aus, wird vorgegeben. Und dann braucht es natürlich entsprechende Kompetenzen, die man haben muss, damit diese Mission nicht gefährdet wird. Und da kannst du dir vorstellen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir wollen zukunftsfähig sein, dann fehlen da erstmal jede Menge Kompetenzen. Und die würden ja dann, wenn wir die nicht haben, genau diese Zukunftsfähigkeit ja in Frage stellen oder eben, ich sag's mal, die Mission scheitern lassen. Also fangen wir da an und fragen, was will die Geschäftsführung? Die brauchen auch irgendwie taktische Maßnahmen. Und die würden jetzt aus ihrer Perspektive sagen, sowas wie Learning Out Loud könnten wir als Taktik dazu einsetzen. Und wir wollen natürlich aber auch Content haben, weil wir haben ja die Mitarbeitenden in unserem Unternehmen und wir uns selbst ja als Führungskräfte, wir sind ja hier angestellt und haben sozusagen wahrscheinlich schon in unserem Arbeitsvertrag stehen, dass wir mit besten Kräften, mit bestem Wissen unsere Arbeit dem Unternehmen zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, wo bleibt denn die Arbeit, wenn sie nicht in irgendeiner Form abrufbar ist, wenn ich die Ergebnisse nicht nutzen kann, um darauf aufzubauen? So, dann haben wir die IT. Die IT, die stellt Toolsets bereit. Die hat, weiß ich, ob das jetzt Office 365 ist, die haben ganz viele Tools bereitgestellt, die auch gewünscht worden sind und die müssen natürlich angewandt werden. Damit die reden von Adoption, dass auf jeden Fall das genutzt wird, das ganze Zeug, was wir da jetzt wahrscheinlich auch über eine Subscription, ob die teuer oder nicht so teuer ist, sei dahingestellt, was wir haben. Die suchen eigentlich auch dafür so richtige Use Cases. Also haben wir nicht einen Use Case, um den Mitarbeitenden zu zeigen, warum jetzt ein Office 365 sinnvoll ist? So, danach suchen die und die brauchen natürlich die ICT-Skills von den Mitarbeitenden. Die brauchen eine gewisse Literacy, damit die das natürlich drauf haben. Ganz aktuell ist so die Data Literacy, wo man sagt, ja, das ist wichtig, dass ihr wisst, wie man mit Daten eigentlich umzugehen hat. So, und dann haben wir noch das Learning und Development, sage ich mal. Und denen geht es darum, ja, dass wir eine Lernorganisation werden. Dass wir eben die Skillsets den Menschen und Mitarbeitenden geben, dass die gut arbeiten können. Das heißt, wir haben im Grunde sogenannte Stakeholder, die eine bestimmte Absicht haben. Und wenn ich dann hinge und sage, okay, wie könnten wir die alle mit ins Boot nehmen? Da sind wir hingegangen und gesagt, da können wir das doch mit sieben Sessions könnten wir doch in so eine Art Lernreise reingeben und nutzen dann aber ganz bewusst noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wir am besten eigentlich lernen können. Und das bringen wir alles zusammen. Und deshalb gehen wir dann, und das war deine Frage, in sieben Sessions rein und bilden sozusagen in diesen sieben Sessions dann das LOL-Setup, das heißt, wir nehmen die Lernkompetenzen, die wichtig sind, um tatsächlich auch erfolgreich, zumindest was das Thema Lernen angeht, dass ich diese Kompetenzen verstehe, aber dass ich auch letzten Endes die Fertigkeit und Fähigkeit als Mitarbeitende bekommen kann oder eben erwerben kann durch diesen Durchlauf. Das heißt, wir haben von der Zielsetzung, gehen wir über die Planung und Reflexion, wie designe ich mir eigentlich eine Lerneinheit? Und da sind wir gar nicht so weit weg davon, wie designe ich eigentlich einen guten Event, wie designe ich eigentlich die Präsentation für meinen Vorgesetzten, wie designen wir vielleicht irgendein bestimmtes Projekt. Dann muss das strukturiert werden, das Ganze. Dann haben wir didaktische Prinzipien da drin, wie das Ganze reduziert werden kann, zielgruppenspezifischer sein kann. Wir reflektieren dann wieder die Umsetzung, wie sie sein kann. Und da kommen wir zu dem Social Learning Ansatz, weil ich Kolleginnen und Kollegen habe, die mir natürlich dann Tipps geben können, die aber auch immer und immer Feedbackgeberinnen sind. Ja, und dann gehe ich natürlich in die Evaluation für mich rein und sage, war das auch erfolgreich? Also wenn ich etwas rausgebracht habe, frage ich aktiv, gefällt euch das, was ich da getan habe? Und alleine das zu tun, und das wissen wir, das weiß wahrscheinlich jede Hörerin und Hörer, weil sie das selbst am eigenen Leib schon erfahren haben, dass natürlich, wenn ich irgendwas bereitstelle, da gibt es vielleicht mal ein Like oder auch zwei oder einen bösen Kommentar. Und wissen wir überhaupt, wie wir gut feedbacken, dass da wieder eine Mutation stattfinden kann, um das Unternehmen weiter zu treiben? Und da fängt es an, dass es sich stark formt in eine bestimmte Richtung. Genau, und so haben wir das aufgebaut. Und wenn wir das ein Set durchlaufen haben, enden wir eigentlich mit dem, wie würde dann ein nächstes Ziel von dir aussehen?
Jetzt hast du schon so viele Sachen angesprochen. Ich überlege gerade, wo ich jetzt als erstes nochmal reingehe, weil ich habe so viele Punkte notiert. Und zwar vielleicht dieses Thema Kompetenzen, das hast du jetzt auch schon angesprochen. Selbstorganisation, Selbstreflexion, Networking Skills. Welche Kompetenzen braucht man denn für Learning Out Loud und wie können Unternehmen ihren Mitarbeitern überhaupt helfen, dass sie diese benötigten Kompetenzen erstmal entwickeln?
Ja, also Kompetenz leitet sich ja aus dem Lateinischen von competentia ab. Und das bedeutet ja so viel wie, jetzt lass ich mal, was das kleine Latino, war das noch hängen geblieben bei mir. Das bedeutet ja so viel wie Konstellation oder wahrscheinlich oder auch sowas wie Symmetrie. Und im Militärischen aber, und meist so verstanden, ist es die Eignung. Also eine Kompetenz ist eine Eignung. Also, und wenn wir jetzt fragen, wer eignet sich eigentlich dazu, wäre meine Antwort ja jede und jeder. Und auch am besten die, die Lust drauf haben. Das ist das Beste. Aber ich brauche als Kompetenz natürlich erstmal eine gewisse, ich sollte schon auf einer bestimmten Ebene kommunizieren können. Also sehr stark zurückhaltende Menschen, die unheimlich introvertiert sind, die würden sich wahrscheinlich auch erstmal dafür gar nicht freiwillig melden, sondern was die mitbringen, das reicht schon an Kompetenz. Da ist eine Neugier dahinter.
Aber das heißt, also man braucht schon eine Kommunikationskompetenz, um das machen zu können. Und das ist sozusagen Ausselektionskriterium oder können die Unternehmen den Mitarbeitern auch helfen, so Stichwort Learner Upskilling, dass sie überhaupt da reinkommen?
Klar. Also ich sagte, das ist so wirklich das, also ganz tief gedacht oder ganz einfach gedacht. Ich muss Lust haben auf eine Gruppe und ich muss Lust haben, auch etwas zu lernen. So, das ist schon wichtig. Aber das ist ja etwas, mir ist das noch nie aufgefallen, dass es das gar nicht gab. Ich hatte das einmal in einem Set, wo jemand wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend war. Aber dann hat sich schnell rausgestellt, dass das auch nach seiner Bitte, ob das auch okay war. Es war schon auch ein älterer Mitarbeitender. Und das gesagt, nee, dann halt dich zurück, das ist ja nicht so wild. Natürlich hat er das beste Learning Nugget am Ende gehabt. Aber das geht schon. Aber eine wirkliche Kompetenz, um das zu machen, brauche ich nicht, weil ich erwerbe ja im Laufe dieser Zeit unheimlich viele. Und da differenziert es auch, wie stark ich, sage ich mal, ein Learning Out Loud Set auch noch parallel begleite. Da gibt's schon sehr starke Unterschiede. Ich kann es also nur das Set machen und da passiert schon wirklich genug. Oder ich unterstütze dann natürlich die Lernenden damit oder auch dann die Lehrenden, dass ich ihnen die Tools nochmal zur Verfügung stelle und darin schule, dass sie eine bestimmte Kompetenz erreichen, was die Mediennutzung angeht oder so. Und darunter kann ich natürlich, da ist offen in allen Bereichen. Aber so eine reine Kompetenz, wo ich sage, das ist jetzt wichtig, sonst kannst du mit nicht mal mitmachen, das gibt's nicht.
Okay. Und dann vielleicht zu dem Thema, den User-Generated Content, wo du ja auch gesagt hast, das ist das größte Ziel und den Tools, die du auch gerade angesprochen hast. Am Schluss soll ja dann praktisch ein Content erstellt werden. Also welches Rüstzeug müssen die Unternehmen den Mitarbeitern denn an die Hand geben, damit sie diese Inhalte produzieren können?
Ja, das ist das, was da ist. Also da sind wir ganz lieb eigentlich. Ich würde sagen, nehmen wir doch das, was da ist. Aber und ich sag ja, wenn ein Office 365 ist da, dann gibt es absolut genug Werkzeuge, die wir nutzen können, um ein sehr gutes Microlearning zu erstellen. Unser Lieblingsbeispiel ist dann immer die Videointegration, die ich ja in PowerPoint nutzen kann. Das heißt, zu ein, zwei PowerPoint-Folien kann ich wunderbar mich aufnehmen und dazu sprechen, das Ganze abspeichern als kleines Video. Das muss man nur einmal zeigen und schon ist da natürlich eine gewisse Kompetenz da. Okay, so funktioniert es, jetzt kann ich so machen oder in Teams habe ich mir überlegt, ich mache das und das. Das wäre möglich und das ist im Grunde auch eine Voraussetzung und das könnten die Unternehmen natürlich auch dann bereitstellen, wenn es das noch nicht gibt. Ansonsten stellt einfach das zur Verfügung, was sowieso für bisherige Fortbildungsmaßnahmen jetzt im Allgemeinen zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn wir uns direkt vor Ort treffen, dann können das auch so Sachen sein, wie haben wir einen kleinen Raum, wo wir vielleicht mal an die Wände was schreiben können. Also das ist eigentlich auch immer vorhanden. Und da ist auch die Grundlage, das besprechen wir auch im Vorfeld rein, was hat die IT, was hat Learning and Development, was stellt ihr den Mitarbeitenden bisher zur Verfügung? Und mit dem können wir jetzt schon, das nutzen wir und gehen den nächsten Schritt. Also wir müssen dann nicht sagen, wenn wir das doch jetzt hätten, wäre das und das besser. Das kommt automatisch. Und das ist aber auch nicht etwas, was Unternehmen oder Organisationen hören wollen, sondern sie wissen sehr, sehr oft, dass sie an bestimmten Punkten noch viel besser sein könnten und aufbauen könnten. Insofern ist das, was sie denen mit an die Hand geben sollten oder müssen, sind in erster Linie natürlich digitale Tools, dass da auch was passieren kann. Aber vielleicht auch hier oder da dann die Möglichkeit, vielleicht sich doch mal einen halben Tag frei zu nehmen, wenn es dann intensiver werden sollte. Also dass da eine gewisse Flexibilität vielleicht noch in der Erreichung der Ziele sein kann.
Ja, und müssen die Contents gewisse Anforderungen erfüllen, zum Beispiel mit Blick auf Länge, Medium oder Design?
Also da sind wir auch frei, wobei da, und das ist so ein bisschen die Aufgabe auch der Facilitatorin, hinzugehen oder des Facilitators und zu sagen, mach's denn jetzt nicht zu ausführlich, mach's lieber in 3 Minuten knackiger, als dass du jetzt 10 Minuten das zu lange reinbringst. Da geht aber auch das Team mit und arbeitet schon mit. Aber was rauskommt, also ob das jetzt die Vorstandspräsentation ist, ob es eine PowerPoint ist, ob es ein kleines Video ist, ob es ein Podcast ist, ob es ein TikTok-Video hat, nur letztes so. Spielt alles überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, ob das Ziel gut umgesetzt werden kann. Und wir alle wissen, je schöner das aufbereitet ist, desto eher schaue ich mir es an und desto eher nutze ich auch vielleicht diesen Content. Und daran entscheidet sich das. Also wir machen bestimmt nichts, was jetzt 2 Stunden dauert. Das würden wir nicht empfehlen, weil das weniger ein Nugget ist. Das ist auch kein Micro-Learning, sondern wir wollen eigentlich etwas mitgeben, wo dann einer oder eine andere sofort da könnte ich jetzt das machen, da könnte ich das machen. Also es soll eigentlich so zum Prozess anregen, immer weiter zu bringen, das, was da eigentlich schon liegt. Und das kann ganz unterschiedliche Facetten haben, bis hin zu, ich mache jetzt mal den Speisenplan für mittags, den möchte ich jetzt mal anders gestaltet haben. Dann kann das einen unheimlichen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Aber es ist dann einfach nur ein Papier, was dann vielleicht irgendwo hängt, aber anders aufbereitet, so als Beispiel.
Jetzt da nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Wie lassen sich denn die User-Generated Contents so dokumentieren, dass sie dann bei Bedarf von anderen Mitarbeitern wiedergefunden werden?
Also da, super Frage. Und das ist auch etwas, was, würde ich fast sagen, na, am schwersten nicht, aber wo wir immer Bedarf haben, auch nochmal mit Organisationen zu sprechen. Also natürlich können solche Sachen eingebunden werden in irgendwelche Lernsysteme, in Lernmanagementsysteme. Mhm. Aber oft gibt es oder interne Videoportale. Auch hier, wenn man wieder auf Microsoft schielen würde oder auch auf Google, auf andere Produkte, da gibt es dann irgendwo Portale, Videoportale, wo ich etwas ablegen könnte. Es gibt aber auch die Team-Website, die vielleicht jetzt einen neuen Reiter bekommt, einen neuen Kanal bekommt. Irgendwo im Intranet, wo dann auch eine spezielle Seite jetzt gebaut worden ist für das Learning Out Loud Programm. Im besten Fall sogar auf LinkedIn. Also wenn jetzt, sage ich mal, jemand was für seinen Vorstandsvorsitzenden macht oder auch nur für seinen Chef oder für sich selbst und das wird auf LinkedIn veröffentlicht, kann das genauso eine große Wirkung haben und ist dann auch zielgerichtet für ein bestimmtes Publikum und passt dann da am besten hin. Das heißt also, da würde ich sagen, da gibt es verschiedene Ideen und da kannst du dir vorstellen, wenn es dann mehr wird, wenn wir gerade über größere Organisationen reden, dann fangen wir auch irgendwann an natürlich, wie können diese Sachen gefunden werden? Wie können wir die indexieren? Mhm. Und dann fangen wir an aus der Idee des User-Generated Contents, das ja da ist, fangen dann an neue Projekte zu entstehen, die einzig und allein darauf einzahlen, dass den Mitarbeitenden geholfen wird, Informationen viel schneller zu finden. Aber über diese Information auch in die Kommunikation dann reingehen. Mit dem, was gefunden worden ist, mit dem Learning Nugget, aber auch mit der Person, die das vielleicht gestaltet hat oder aber auch Richtung anderen Bereich oder so. Und das passiert dann haben wir, wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist schon Schulterklopfen da, weil das etwas ist, was für viele Unternehmen sehr, sehr schwierig ist. Aber wir sind so, dass wir sagen, wir müssen nicht Mindsets ändern. Wir brauchen nicht Mindset-Workshops, um da ein Schiff zu erreichen, sondern wir haben die Tools da liegen. Wir müssen nur an den Skills arbeiten. Und dann stellt sich in den allermeisten Fällen das Mindset automatisch ein, weil die Selbstwirksamkeit natürlich ganz anders gespürt wird.
Ja. Jetzt, weil seit fast einem Jahr die meisten von uns ja mehr oder weniger im Homeoffice sind, geht so ein Learning Out Loud Setting auch digital. Oder müssen die Treffen an sich physisch sein?
Nee, die können, also auch hier ist das, es gibt Menschen, die lieben das, dass wir jetzt online zusammenkommen, immer noch. Und dann gibt es Menschen, die vermissen so sehr dieses physische Zusammensein. Also es geht beides. Und wir hatten mit einigen Unternehmen, hatten wir natürlich auch vor Ort Termine natürlich geplant. Und dann mussten wir die alle ins Online verlegen. Aber da ist unsere Erfahrung, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Es gibt da natürlich Unterschiede, klar, wie in allen anderen Programmen auch oder in allen anderen Situationen und wenn es nur Meetings sind, aber die haben online sehr gut funktioniert. Wenn ich es fast besser in einigen Bereichen, dann weil natürlich die Konzentration stärker sortiert, also stärker da war. Das war jetzt nicht so, ich hole mir noch mal einen Kaffee, das haben wir auch, wenn wir sitzen. Aber im Vergleich dazu, wenn wir uns in meinem Raum getroffen haben, wo ich dann mal rechts rüberschiele, was hast du denn? Oder wenn man da so gemeinsam mal ein bisschen was arbeitet, das haben wir natürlich da nicht. Aber wir haben eine starke, also wir haben eine andere, sag ich mal, Inklusion. Weil wir alle an einem Punkt zusammenkommen, alle schauen wir auf das gleiche Dokument. Wir dokumentieren unsere Sachen entweder mit einem digitalen Whiteboard oder wir haben auch ein OneNote entwickelt dafür, sind dabei, das auch in Teams zu integrieren. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt. Und das haben wir automatisch, also das ist erreicht worden. Insofern antworte ich auf die Frage, es geht beides und beides geht für sich auch sehr, sehr gut.
Okay, man braucht dann einfach ein Videokonferenz-Tool, das vielleicht noch ein paar Möglichkeiten zur Interaktion wie Whiteboards bietet und dann braucht man nur noch die idealerweise digitalen Tools, die es eh schon im Unternehmen gibt, um eben den Content zu erstellen am Schluss.
Ja, ganz genau. Also ich könnte jetzt sagen, wir brauchen Microsoft Teams, OneNote und Moodle oder ich könnte sagen, wir brauchen Miro, Zoom und Trello. Also ja. Das, was halt da ist, das kann alles genommen werden dafür. Eben die Tools, die zur Verfügung stehen und die eh gewünscht und die da sind, wo die IT einfach auch ihren Schwerpunkt legt oder wofür man sich strategisch aus der IT-Sicht entschieden hat. Das würden wir nehmen, genau.
Hast du auch noch vielleicht ein konkretes Beispiel aus der Praxis von einem Unternehmen, das Learning Out Loud macht?
Das habe ich. Da haben wir momentan, sind wir auch ganz happy. Das ist die Volkswagen AG. Bei denen ist es so, die haben sich ja mit vielen Ansätzen beschäftigt, eigentlich fast mit allen, um irgendwie der Belegschaft jetzt das optimale Angebot zu machen, ihre Ziele zu erreichen. Die Volkswagen AG hat sehr horrende Ziele gesetzt, sind ja aber auch sehr offen, wie sie damit umgehen und auch sehr transparent nach außen. Also vom Vorstandsvorsitzenden bis runter, sag ich mal, zur Belegschaft hat keiner, zumindest unser Gespür gerade, hat keiner scheut die Angst zu fragen, kannst du mir helfen oder was kann ich da machen? Und was die gemacht haben, die sind damals übrigens über den Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, sind ja auf uns aufmerksam geworden. Und wir kamen relativ schnell zueinander, das war irgendwie klar, dass wir auch zusammenpassen. Und für die lag die Herausforderung aus der Hand, dass die zum einen natürlich jetzt auch durch die Pandemie bedingt mussten Gelder eingespart werden, aber sie wollten doch und haben gesehen, dass dieses Lern-Lehr-Konzept von uns, dass das einfach, ich sag jetzt mal, das Versprechen dahinter war zu groß, um es irgendwie zu ignorieren und sie wollten deshalb das ausprobieren. Und da wurde dann auch schnell entschieden, auch auf relativ hoher Ebene, dann doch, wir machen das, wir fangen an. Und da kann ich das Beispiel vielleicht sagen, da wurde die Zielgruppe, mit dem man das macht, die war auch relativ schnell klar. Es gibt ein internes Programm, das nennt sich die Sekretariate der Zukunft. Das heißt, da geht es darum, dass man aus den Teamassistentinnen eben, die brauchen nicht mehr für ihren Chef eine Reise buchen. Das können sie immer noch, aber dafür sind die überhaupt nicht da, sondern die können so, so, so viel mehr, weil die natürlich an einer ganz tollen Schnittstelle stehen. Und deshalb hat man gesagt, wir wollen mit denen dieses Programm durchlaufen, weil die natürlich an so einer Schlüsselposition stehen, um das Thema des Lernens auch in unsere Teams reinzukriegen und auch so ein bisschen auf die Tube drücken können, was eben den Content angeht, den wir brauchen, dass wir das mit an, dass das Teilen einen anderen Stellenwert gibt. Und das wäre ein schönes Beispiel, mit dem wir dann losgelegt haben. Das Feedback, also die hatten schon auch sehr große Lust drauf, muss man sagen. Und das Feedback oder auch das, was rauskam, war irgendwie besser als erwartet. Und warum sage ich das jetzt? Ist klar, dass ich ein Beispiel bringe, wo es super funktioniert hat. Ich müsste aber lügen, wenn ich sage, wir haben Beispiele, wo es gar nicht hingehauen hat. Das hat gut funktioniert, weil es eine unglaubliche Eigendynamik bekommen hat, das Ganze. Und die Produktverantwortliche, die Alisa Giestel von der Volkswagen Group Academy, die hat natürlich auch aus einer ganz starken Überzeugung heraus geholfen, das ganze Programm natürlich auch ins Laufen zu bringen. Also dass aus den Worten natürlich auch Taten folgen und dass wir relativ schnell auch losgelegt haben. Und war für den Erfolg, glaube ich, auch maßgeblich, weil jetzt so eine Art Momentum genutzt worden ist. In dieser Zeit machen wir jetzt trotzdem sowas. Da haben ganz viele Sachen zusammengespielt. Mhm. Und sind wir natürlich dankbar darüber. Aber am meisten eben, diese Dynamik. Auf einmal kamen so die richtigen Fragen auf, die sich gerade auch aus der Akademie heraus, die Fragen, die sich da gestellt haben, war, was ist eigentlich für uns jetzt Erfolg, wenn wir nur Content produziert haben oder wenn es jetzt nur positive Rückmeldung der Teilnehmerin gab? Also wie will man Lernen messen? Das ist immer etwas sehr Subjektives. Das heißt, wollen wir uns darauf beruhen? Oder wollen wir einfach nur sagen, wir haben den Stein ins Rollen gebracht? Ist das eigentlich schon Erfolg? Oder war es das Kollaborative, das Soziale? Und irgendwie war es klar, dass das alles zusammenkommt und hat dadurch natürlich schön wiedergespiegelt, was man, also man wusste erst, man wusste, was man möchte, aber hat, nachdem die ersten 2, 3, 4 Sets so gut funktioniert haben, gewusst, dass es genau das ist, was wir machen. Und jetzt wissen wir auch, welche Schritte die nächsten sein.
Und aber, was waren dann die Contents, die dort erstellt wurden?
Also das war, lass mich jetzt kurz nachdenken, das war schon auch das so, das, ich sag mal, dass so bestimmte Bereichsleiter-Briefings, dass die komplett neu strukturiert worden sind. Das war, das hat mir unheimlich gut gefallen. Das war auch total erfolgreich. Also das geht sofort in andere Bereiche über, weil das einmal gemacht worden ist. Oder einfach, wir treffen uns immer, es gibt immer so eine Teamrunde und die Teamassistentin, die haben ein Gespür für ihre Leute, dass das einfach in ein neues Format gebracht werden sollte. Dass man also viel kürzere so Teambuilding-Sessions hat, das Arbeitsklima sollte verbessert werden. Das war natürlich ein Wert. Oder dass man einen Überblick mal über die gesamten Organisationseinheiten schafft, weil immer wieder das Gleiche aufkommt und auch immer wieder dem Gleichen gefragt wird. Das waren so ganz typische Themen, die jetzt in diesem Kontext aufkamen und natürlich mit der Arbeit einer Teamassistenz zu tun hatten.
Ja, super spannend. Ja, vielen Dank an der Stelle für das Beispiel. Das hat, glaube ich, nochmal geholfen, wirklich zu verdeutlichen auch.
Ja.
Wir sind jetzt schon tatsächlich am Ende unserer Zeit und ich würde das Interview noch mit zwei klassischen Fragen abschließen, die jeder Gast von mir gestellt bekommt. Und zwar kannst du unseren Hörern zunächst einmal einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen.
Oh, da ruft mich an und wir sprechen einfach mal einen halben Tag. Das wäre mein liebster Tipp, den ich geben würde. Aber ich glaube, nein, ich lese gern und viel. Und ich glaube, deshalb würde ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwie lieber ein oder zwei Bücher empfehlen. Also was mich selber um dieses Thema, also rund ums Lernen nochmal vielleicht anders einsortieren zu können. Weil übers Lernen, es gibt ganz viele Bücher und so, das kann man. Aber dieses Begleiten, wie man vielleicht jetzt Lernen einsortiert in den Kontext gerade. Ja, also Wolf Lotter spricht ja immer von der Kontextkompetenz, die wir alle viel stärker bräuchten. Und das zahlt da so ein bisschen drauf ein. Das wäre das Buch Sprache und Sein von der Kübra Gümüşay. Die kennen bestimmt die ein oder andere Hörerinnen und Hörer. Die hat in dem Buch, spricht sie über die Wechselbeziehung zwischen Sprache und, wie sie sagt, politischer Unmenschlichkeit. Also welchen Einfluss hat eigentlich geschlechtergerechtere Sprache auf unser Denken? Und da gibt es zwei tolle Sätze, die habe ich die so oft gelesen, dass ich die fast auswendig kann, also wahrscheinlich nicht exakt, aber so ähnlich. Sie sagt irgendwie, die Architektur der Sprache, also die sehen wir nicht, wenn sie für uns funktioniert. Also wir spüren den Stoff hinter unserem Denken, den spüren wir nicht. Aber wir würden sofort die Grenzen der Sprache merken, wenn sie eben nicht mehr funktioniert und einengt. Und bezieht das natürlich auf eben Menschen, die nicht in dieser Form inkludiert werden, wo es Biases gibt gegenüber anderen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, hat mit der Diversität zu tun, aber zahlt auch, glaube ich, auf das Lernverhalten ganz, ganz oft drauf ein. Von daher, das würde ich empfehlen, das Buch.
Ist ja auch ein super aktuelles Thema, geschlechtergerechte Sprache aktuell.
Super. Also das hat mich auch echt zum Denken angeregt und ist einfach auch genau, wie du sagst, so aktuell wahrscheinlich wie kaum ein anderes Thema, bei dem alle Menschen noch lernen können oder wahrscheinlich viel lernen können. Und was mich inhaltlich geholfen hat, und es kann sein, dass ja auch viele Dozentinnen und Dozenten oder Facilitatoren, Berater, Coaches unter der Hörerschaft sind. Was ich toll fand, war das Buch von der Verena Hasel oder Verena Friederike Hasel, meine ich so. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der tanzende Direktor. Und da beschreibt sie, als sie in Neuseeland gelebt hat mit ihren drei Kindern, drei Mädchen, glaube ich für ein halbes Jahr oder Jahr, hat sie dort gelebt und hat die Kinder dort auch zur Schule gehen lassen. Und die Älteste und die anderen sind, glaube ich, in den Kindergarten gegangen, die beiden. Und beschreibt mal, wie das Lernen an einer neuseeländischen Schule oder generell im Bildungssystem in Neuseeland funktioniert. Und da kann man sich so viele tolle Sachen rausziehen. Ich gebe ehrlich zu, dass ich das ein oder andere Mal in Tränen in den Augen hatte, weil ich dachte, wie schön kann das funktionieren? Und damit will ich gar nicht Neuseeland hochheben und Deutschland schlecht reden. Ich will aber nur sagen, es gibt so viele schöne Dinge, wie man Lernen begreifen kann. Ja. Also ein Beispiel vielleicht genannt, in der 8. Klasse Geschichtsunterricht, da ist der Zweite Weltkrieg wird durchgenommen und da hat die Lehrerin den Kindern, die Kinder einfach mal einen Brief von der Front an die Familie nach Hause schreiben lassen. So, und da kann man sich vorstellen, an was muss ich jetzt alles denken? Das heißt, dieses Empathische, das Gefühlte mit den Fakten kombiniert, das hat mich fasziniert. Und das würde ich also weiterbilden, vielleicht ein bisschen anders gedacht und gleichzeitig enorm
ja,
vielleicht von der
Wirkung. Ja, aber super. Zwei spannende Buchtipps auf jeden Fall. Und jetzt als letzte Frage vielleicht noch einen Namen kurz und knapp. Wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast, der was zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning sagen kann?
Da würde ich den Michael Greth nehmen. Der fällt mir spontan ein. Und warum sage ich Michael Greth? Ich habe mit ihm in den letzten Tagen und Wochen haben wir immer mal wieder auch was zusammen gemacht. Michael Greth ist sicherlich einer der bekanntesten SharePoint-Experten, die wir so in Deutschland haben. Also der arbeitet als Berater, Trainer, so alles, was digitale Transformation angeht. Und sein Schwerpunkt ist natürlich dann SharePoint oder Office 365. Aber was er von der ersten Stunde, und ich würde fast sagen, er ist einer der ältesten Podcaster wahrscheinlich in Deutschland. Er hat dieses Thema Video, Streaming, Podcasting, das hat er wunderbar, bringt er das zusammen. Und wir hatten letztens gemeinsam für Microsoft haben wir zusammen bei einem Hackathon mitgemacht und haben unterstützt und haben dort sozusagen, hat er erklärt, wie kann man eigentlich ein Video produzieren, eine Videoproduktion, wie kann man die umsetzen und was braucht man eigentlich dafür. Und ich habe mit so Storytelling-Ideen haben wir ein bisschen dann diese Teams gecoacht und dann hatten wir am Ende irgendwie so 14 echt ansprechende Mikro-Learnings oder Hacks vielleicht. Und das war echt angenehm. Das war toll.
Also. Okay, super. Ja, vielen Dank. Dann, Martin, danke für deine Zeit. Ich packe auch gerne nochmal deine LinkedIn-Kontaktdaten oder Link zum Unternehmen in die Shownotes. Ich glaube, das Thema Learning Out Loud ist auf jeden Fall noch ein super weites Feld. Und wer sich dann da weiter für interessiert, kann dich ja dann kontaktieren.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Noch ein Hinweis, wenn ihr nun über Learning Out Loud nachdenkt und wollt, dass eure Lernenden ihre Lernergebnisse für andere in kleinen Lerneinheiten dokumentieren. Stichwort User-Generated Content. Mit Plisch ist das Erstellen von Content so schnell und einfach wie nie zuvor. Die Mitarbeitenden erhalten ein umfangreiches Toolkit aus Design, Templates, Bilddatenbanken, Umfragen und viel mehr, das für ein Höchstmaß an Flexibilität sorgt. Außerdem sind verschiedene Ausgabeformate wie Text oder Audio möglich. Mehr dazu findet ihr unter im-c.de/plisch. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint am 4. Montag im März, also am 22.03. Stay tuned!